ekelhaften Boomer Boys.
Ja, die Boomer Boys sind wieder da und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, denn bis vor ein paar Tagen sah es noch so aus, als wäre vielleicht nur ein Boomer Boy heute hier, denn der liebe Welk hat zum allerersten Mal aus Krankheitsgründen seine eigene Sendung verpasst.
Ja.
Und jetzt bist du aber wieder bei uns.
Ja, nicht nur das, ich bin heute zum ersten Mal wieder Antigentest negativ seit ungefähr 6 Tagen. Muss morgen natürlich noch einen PCR-Test machen, aber in der Tat, es ist mir auch peinlich. Also sich im Oktober 22 sein erstes Corona einzufangen, uncooler geht's wirklich nicht. Vor allem, weil ich eigentlich beschlossen hatte, beim Corona nicht mitzumachen. Ich war mir auch sicher, dass man sich durch schiere Willenskraft davon abhalten kann, sich zu.
Ja.
Natürlich bin ich auch dreifach geimpft, aber ich dachte, mein Wille allein, mein stählerner Wille reicht, um das Virus zu besiegen.
Wie sich habe ich auch gedacht. Nein. Und das ist aber wirklich, das jetzt erst jetzt das erste Mal zu haben, ist so peinlich wie mit Mitte 50 jetzt einen Podcast anzufangen, weißt du?
Also geht in dieselbe Richtung. Geht in dieselbe Richtung, würde ich auch sagen.
Too late einfach, ne? Sehr lame und too late. Aber gut, willkommen im Club. Auch bei mir war es so, dass ich lange Zeit dachte, ich mache da einfach nicht mit, ne, weil man muss ja auch nicht bei all diesen modernen Sachen immer mitmachen.
Nicht jede blöde Mode mitmachen, warum?
Nein, 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 nein. Aber du hast ja jetzt auch angefangen mit so vielen Sachen, ne? Ich meine, jetzt hast du letztens eine Mandelentzündung gehabt und jetzt machst du Corona. Was ist das? Willst du jetzt alle Krankheiten abhaken, die du die letzten 30 Jahre so ignoriert hast oder was ist der Plan?
Ich erkenne überhaupt keinen Plan. Ich bin einfach enttäuscht von mir selber und ich stelle auch fest, das, was früher Quarantäne hieß, man sagt ja nicht mehr Quarantäne, das heißt jetzt nur noch häusliche Isolation, das ist ja wirklich fürchterlich. Also ich mochte mein Zuhause, aber wenn man hier immer sitzt, ich habe gestern, kein Witz, oder war es vorgestern, ich habe mich erwischt, dass ich vor Langeweile Bares für Rares geguckt habe.
Oh Mann, ach komm, jetzt hör auf.
Aber vielleicht das ist das jetzt schon eine Corona-Symptom.
Nee, komm, das ist ein Corona-Symptom, über das haben wir noch nicht gesprochen, das habe ich selbst bei Lanz noch nicht gehört.
Aber ich denke, man verliert seinen Geschmack.
Ja, das ist aber nicht Long-Covid, das ist Brain-Covid. So. Das kannst du noch nicht machen.
Ja.
Sag mal, Bares für Rares. Wenn du jetzt das anfängst, was meinst du, was für eine Panik das ist? Steht morgen in der Bild-Zeitung.
Ja.
Corona, du wirst gezwungen, plötzlich findest du Bares für Rares spannend.
Übrigens stand in der Bild-Zeitung zu meiner Erkrankung und dass ich ersetzt werde, stand Kultmoderator Oliver Welke fällt aus. Da habe ich gedacht, das ist ja wie Pop-Titan, das ist der Anfang vom Ende.
Ja, Rums, sage ich da nur. Das ist ja ein Grund, mal wieder Rums zu sagen.
Ja.
Unfassbar, ja, Kultmoderator fällt aus und ja, und der Pop-Titan hat sich ja auch letzte Woche gerade
einen Ausfall geleistet, einen geistigen.
Verbalen Ausfall, was übrigens ganz schön war, übrigens, da muss ich nur kurz zu sagen, bevor wir gleich wieder auf Corona kommen, da habe ich dann auch was zu gepostet und war sehr überrascht, wie aktiv doch die Pro-Bohlen-Fans sind. Also für
alle, es gibt sie wirklich.
Ja, und zwar aber aus Russland und von der AfD. Also da hat er ja seine größten Fan-Bases jetzt momentan. Für alle, die es vielleicht nicht gehört haben, wir kommen auch gleich aufs Thema Corona zurück, aber das, weil das jetzt gerade passte, er hat in einer Rede bei der Entrepreneur-Universität irgendwie mal kurz was Politisches, ein politisches Statement losgelassen, dass er alles ein bisschen doof ist mit den ganzen Firlefanz, den man da macht und so.
Ja, mit Firlefanz meinte er den Ukraine-Krieg und die Sanktionen, glaube ich.
Und das war deswegen, der mit diese Sanktionen und so, dass man es auch lässt und sondern sich einfach nur mal hinsetzen, ein bisschen reden sollte. Und die Grünen haben alle keine Ausbildung, keine abgeschlossene Ausbildung und das ist doch alles Quatsch.
Aber ich fand es ein bisschen enttäuschend, weil, weißt du, bei Richard David Precht wundert einen nichts mehr, aber das jetzt auch noch einer unserer führenden Intellektuellen sich solche Ausfälle erlaubt, das hat mich doch ein bisschen runtergezogen, muss
aber
ich sagen.
Aber Bohlen und Precht, finde ich, ist eine schöne Mischung und wenn ich mir vorstelle, vielleicht für RTL, die sind ja sehr glücklich, dass sie ihn nach dem erfolgreichen Rauschmiss damals jetzt wieder zurückgeholt haben, wenn sie jetzt noch Xavier Naidoo, den Wendler und Precht mit Bohlen in die Jury setzen.
Das perfekte Panel, wirklich.
Das fände ich so schön, also das fände ich wirklich richtig klasse und Bohlen und Precht könnte ich mir auch als Podcast sehr gut vorstellen. Wenn
oder man setzt ihn bei Lanz und Precht einfach dazu.
Ja, Lanz und Precht und
Lanz und, Bohlen, ja. Lanz und Precht und Bohlen ist doch ein super Podcast-Name.
Finde ich, ist ein Top-Titel. Also das war jedenfalls sehr schön und da habe ich sehr, sehr viele, also nachdem ich da nur einen kleinen Tweet dazu losgelassen habe, habe ich wirklich mal wieder massiv Meldungen bekommen aus der Richtung vor allem AfD und Pro-Putin und Russland-Liebhaber, die alle mich bepöbelt haben. Übrigens auch unser alter Freund Bernie Freienstein war wieder dabei und hat einen seitenweise Brief gegen mich losgelassen. Also hat mich sehr gefreut und da war aber auch eine Meldung und da wollte ich dich persönlich was zu fragen, die mehrfach kam. Mehrfach kriegte ich zu hören, ich linksgrüner kommunistischer Systemling, linksgrün versiffter System, Entschuldigung. Aber häufig wurde eins gesagt, früher warst du mal witzig.
Ja.
Und jetzt frage ich dich, weil du kennst mich von früher.
Du warst nie witzig. Das? Du warst nie witzig. Das ist eine weitere Fake News.
Das habe ich nämlich auch gedacht.
Selbst da lügen diese Leute.
Ja. Ja. Und spätestens da kann man sie auch, glaube ich, dann einfach wirklich an den eigenen Fake-Fakten, die sie da bringen, erwischen. Und nämlich wirklich zeigen, dass sie absoluten Bullshit reden.
Leute, könntest du einfach alte Frühstücksradio-Ausschnitte ins Netz stellen, die beweisen, dass du nie lustig warst, weißt du?
Ich war noch nie lustig und ich werde es auch wahrscheinlich nie sein. Und deswegen finde ich das einfach auch ein bisschen unverschämt, mir das immer wieder vorzuwerfen. Aber schön, dass du mir das bestätigen konntest.
Natürlich.
Kommen wir aber doch zurück zum Thema Corona. Wie war es denn für dich?
Ja, es ist ja, also die Isolation ist ja noch nicht aufgehoben. Ich muss ja, wie gesagt, den PCR-Test abwarten. Aber ich bin insgesamt, ich hatte mir von Corona mehr versprochen, muss ich sagen. Es hieß ja immer, gerade mit Omikron, du merkst irgendwie gar nichts. Aber wenn wir jetzt schon mit dem Jammern anfangen, und das ist ja eigentlich das, was Boomer am liebsten machen. Also bitte, gerade jetzt in dieser Lebensphase geht es nur noch um Toilette, Krankheiten und gemeinsames Abjammern. Also das ist übrigens ein Teil meines Problems. Die ersten Tage meiner Krankheit konnte ich meiner Frau noch was vorjaulen wegen meiner wirklich penetranten Kopfschmerzen und mir war schwindelig und ich hatte so einen fiesen, trockenen Husten, weißt du, dieser Reizhusten, der nirgendwo hinführt, schrecklich. Ja. Die ersten 3 Tage konnte ich sie wirklich noch richtig volljaulen, das hat mir extrem gut getan und jetzt, da ich sie in der Zwischenzeit angesteckt habe, will sie das nicht mehr hören, sondern sich auf ihre eigene Krankheit konzentrieren. Und das ist so egoistisch, dass mir die Worte fehlen, wirklich.
Das ist aber typisch Frau, die sind typisch so egoistisch. Ne? Wenn man mal krank ist, dann stecken die sich extra an, damit man nicht mal mehr jammern darf.
Das ist ja übrigens eins der schlimmsten Klischees, dass Männer angeblich wehleidiger sind als Frauen. Dann wird immer auf Geburten verwiesen und dann heißt es, ja, wenn Männer Kinder kriegen würden, dann würde die Menschheit aussterben. Und da kann man nur entgegnen, das stimmt absolut. Niemals würde ich mir das antun. Warst du mal bei einer Geburt dabei?
Nein. Das möchte ich auch gar nicht.
Robbie Williams hat mal auf die Frage, wie die Geburt seines ersten Sohnes war, gesagt, wie die ersten 20 Minuten von Saving Private Ryan. Und das stimmt auch, muss ich leider sagen. Vielleicht sogar etwas blutiger.
Schöner Vergleich,
ja. Wenn sich bei dir noch ergibt, ich meine, das ist ja das Schöne an Boomer-Männern. Wir können ja noch bis wie Charlie Chaplin mit 80 oder so Vater werden.
80 gebären.
Lass die Geburt weg. Es wird total überschätzt, wirklich. Also,
Entschieden, ich lasse gebären.
So. Und du wirst auch feststellen, es zieht sich ewig und es ist mit den meisten Frauen auch kein normales Gespräch mehr möglich. Du kriegst keine Antworten, wenn du was fragst. Also, vergiss es. Ja, aber ich muss zugeben, es ist ein bisschen was dran mit der Wehleidigkeit. Ich kann nur für mich sprechen, aber das Jammern ist Teil der Krankheit in jedem Fall. Ich glaube, dass es auch therapeutischen Nutzen hat, anderen was vorzujaulen.
Und hattest du denn heftige Symptome, also jetzt außer Reizhusten und Jammern und Bares für Rares?
Und tatsächlich bis heute Kopfschmerzen, die auch mit Paracetamol oder Ibuprofen einfach nicht weggehen. Einfach wirklich penetrante Kopfschmerzen.
Okay, also schon so, also nicht ganz so schön.
Nein, also ich sag ja.
Nicht unbedingt weiterempfehlen.
Ich kann es einfach, als Krankheit kann ich es aus verschiedenen Gründen nicht weiterempfehlen. Und
Mandelentzündung aber auch nicht.
War auch, also mir fallen jetzt aus dem Stand wenig richtig tolle Krankheiten ein. Aber wie gesagt, ich bin auch reingefallen auf die Leute, die gesagt haben, ey, Omikron, das ist echt wie ein Schnupfen, vergiss es einfach. Das stimmt so jetzt nicht, muss ich sagen.
Aber wenn du jetzt nach all deinen Krankheiten nichts weiterempfehlen kannst, dann mein Tipp, lass es doch mal.
Ja, ich könnte halt mal aufhören, immer krank zu sein, das stimmt. Ja. Aber gleichzeitig reizt es mich, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde ja, Medizin an sich finde ich total spannend. Wenn ich nicht so eine Mathe- und Naturwissenschaftsniete geworden wäre oder wäre, hätte ich echt über Medizin nachdenken können. Bevor ich zu einem Arzt gehe, habe ich schon so viel gegoogelt, dass der mir eigentlich fast gar nichts mehr Neues erzählen kann. Ich komme da eigentlich schon mit einer fertigen Diagnose rein, was Ärzte übrigens lieben. Ja. Das finde ich total geil. Total. Ich habe auch schon direkt Vorschläge für die Medikation. Und dann kann man sich auf Augenhöhe mit so einem Mediziner mal austauschen. Das finden viele aber nicht gut.
Ist aber auch so, wenn er dir dann sagt, ja, ich glaube, sie haben ein gebrochenes Bein, und dann bist du auch einer, der dann sagt, sie Narr, wie lächerlich. Ich habe hier, schauen Sie mal, was ich ausgedruckt habe, und dann paff, ne?
Ja,
so. Ja, das ist schön.
Aber was ich ja glaube, woher meine Begeisterung für Medizin ursprünglich stammt, ist wahrscheinlich doch sogar der Zivildienst. Ich war ja 20 Monate im Altenheim auf einer Pflegestation und hatte ja einen weißen Kittel um und ein Namensschild und damit bist du für ältere Damen automatisch Arzt. Das heißt, ich wurde von den zugegebenermaßen oft dementen Damen immer mit Herr Doktor angeredet und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Schön.
Ja. Ja,
ich habe mir manchmal noch ein Stethoskop umgehängt, obwohl das gar nicht zur Ausrüstung der Zivildienstlasten gehört. Die Bettpfanne wäre ehrlicher gewesen.
Und es kamen auch immer mal so frische Enkelinnen und die Omas haben bestimmt gesagt, hier, das ist ein netter junger Mann, den solltest du heiraten, der ist Arzt.
Ja. Hast du da?
Das ist leider nicht passiert, nein.
Ach so, schade.
Ja. Aber ich erinnere mich auch, dass eine ältere Dame, die immer von ihrem verstorbenen Mann, dem Oberregierungsrat, erzählt hat, dessen Wehrmachtsfoto sie noch auf der Vitrine stehen hatte, die hat ihrer Verachtung über den Zivildienstleistenden an sich freien Lauf gelassen und hat dann mal zu mir den genialen Satz gesagt, ja, Sie können das ja machen, wenn man sich zu so weiblichen Berufen hingezogen fühlt, na ja.
Frau Dr. eine andere Welke. Generation.
Frau Dr. Welke, aber das hätte ich auch schön gefunden. Das ist ja so, ich fand aber auch, so wie du sagst, so Diagnose, das fand ich auch bei Dr. House klasse, was immer so eine Mischung ja aus Krimi eigentlich und Diagnose war. Aber so spannende Sachen kriegt man ja nicht. Da hat man ja oft nur so alte Jammerlappen, die halt Corona oder eine Mandelentzündung haben. Und dann ist es ja doch boring als Doktor, oder?
Hast du denn auch gedient eigentlich? Habe ich dich nie gefragt.
Nein, ich habe nicht gedient.
Warum?
Ich bin ja erfolgreich untauglich geschrieben worden.
Wegen was? Bin ich ja
wegen was?
Wegen was? Schau mich doch an. Wegen was?
Ja, Entschuldigung. Da regt mich ja allein die Frage schon auf.
Also als wenn jetzt ein leichtes Übergewicht ein Grund wäre, den Wehrdienst zu verpassen.
Aber gepaart mit kompletter Unfähigkeit zu allem. Also nein, ich hatte damals schon alle möglichen Atteste gesammelt und hatte eben ja außer so einem leichten pubertären Übergewicht oder sagen wir mal einer professionellen Mopsigkeit, hatte ich aber auch noch so alles Mögliche gesammelt und war, also du hättest mich nicht nehmen wollen, sagen wir mal so im Kriegsfalle. Und deswegen habe ich das alles gesammelt, bin dahin und habe mich noch extra vorher damals eingeschrieben für meine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher, damit ich zumindest Aufschub bekomme. Und dann bin ich dorthin und wurde untauglich geschrieben und dachte, fuck, wofür habe ich das jetzt alles gemacht? War umsonst. Also ich musste dann die Ausbildung machen. Aber das Schöne war, man hat die letzten Übungen, die man dann noch macht und so mit mir gar nicht mehr gemacht. Das hätte mir schon irgendwie ein Zeichen sein sollen. Ich habe mich schon gewundert, warum sie mich gar nicht mal mehr testen. Und dann wurde ich in so einen Raum gerufen, da saß ich dann alleine auf dem Stuhl. Hinten hing eine Deutschlandkarte und dann kamen so vier Menschen rein und eine ältere Dame, die war die Vorsitzende und mit Trauermiene und so. Also als Herr Kalkofe, wir müssen Ihnen leider mitteilen nach der Untersuchung, dass wir sie als nicht wehrdienstfähig haben.
Und die haben gedacht, dass du jetzt in Tränen ausbrichst.
Ja, und ich wollte aufspringen, sie küssen, tanzen, also wirklich alles. Und ich habe nur gedacht, jetzt bloß nicht, keine Mimik, keine Regung zeigen. Und sie haben 14 Tage Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Und werde ich drüber nachdenken. Und so. Und ja. Ich habe mich wirklich nicht getraut, zu lachen oder mich zu freuen, bis das Gebäude nicht mehr in Sichtweite war. Weil ich hatte echt Angst, dass ich vielleicht noch beobachtet werde und die sehen, wie ich juble.
Man muss natürlich auch mal das Positive sehen. Die Tatsache, dass du dann letztlich nicht im Krankenhaus oder Altenheim gelandet bist, hat ja auch Leben gerettet. Also du hast ja eigentlich durch das Nicht-Zivildienstleisten mehr Leben gerettet, als du im Zivildienst jemals hättest retten können.
In jeglicher Form.
Also das muss ich auch zugeben,
das ist sträflich.
Absolut sträflich, dass man als Zivildienstleistender mein Zivildienst war von 1986 auf 87, ich weiß nicht, wie es heute ist, wir haben ja so gut wie gar keine Erste-Hilfe-Ausbildung oder so bekommen. Ich hätte niemals einen, sagen wir mal, Schlaganfall von einem Herzinfarkt unterscheiden können. Ne? Aber gleichzeitig war es eine interessante Erfahrung. Ich habe wahrscheinlich der Gesellschaft gegenüber danach und davor nie wieder so einen nützlichen Dienst erwiesen. Und du weißt zum Beispiel, wie es später für dich sein wird und beschließt, es soweit möglichst nicht kommen zu lassen, wenn du so eine Pflegestation von innen gesehen hast.
Das stimmt. Durch die Geschichten, die du mir erzählt hast, habe ich mir das schon sehr früh vorgenommen.
Es gibt so viele Bilder, die sich für immer eingebrannt haben. Ich weiß noch, wie ich mal mit einer Praktikantin unterwegs war und dachte, komm, die steht in der Hierarchie unter mir, die lasse ich jetzt eine der schlimmsten Arbeiten machen und sage, hilf doch mal den Bettlägerigen bei der Gebissreinigung. Und sie dackelt los, kommt eine halbe Stunde später wieder und hat so eine Plastikwanne, in der man Geschirr spült und hat alle Gebisse in dieser Wanne. Das heißt, hat gedacht, wir machen die jetzt alle zusammen sauber. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Tage gebraucht, bis jeder Mümmelmann sein Gebiss wieder zurück hatte.
Gebissroulette. Ja. Das ist aber ein schönes Spiel. So,
ja, es war eine Schülerpraktikantin. Ja. Und habe ich gedacht, okay, wieder was gelernt. Keine Praktikantin losschicken. Tja. Aber in dem weißen Kittel, wie gesagt, sah ich top aus. Und wir waren ja eigentlich bei Corona. Glaubst du, dass jetzt alles wieder von vorne losgeht eigentlich diesen Winter?
Ich bin froh, dass ich also das alles nicht machen musste und dass ich dann. Ich wollte nur noch sagen, das Einzige, was ich immer schön finde und da gerne als Zitat sage, ist von Woody Allen, der gesagt, das wäre auch und so hätte auch ich mich eingestuft. Der sagte, er wurde eingestuft als AGV im Kriegsfall als Geisel verwendungsfähig. Und das finde ich, fand ich immer das Schönste, weil ich dachte, mehr könnte man aus mir Ornimann als AGV.
Das passt ja auch zu den Demütigungen, die wir im Sportunterricht erlitten haben, weil wir beide ja das parallel erlebt haben, dass wenn eine Mannschaft zu gut war in der Schule, dass wir ihr als Handicap zugeteilt wurden.
Ja.
Aber nochmal zurück zu Corona. Man liest ja jetzt wieder Krankenhäuser irgendwie 50% Personalausfall in manchen Kliniken jedenfalls. Glaubst du, es geht jetzt alles wieder von vorn los? Also ich bin jetzt raus aus der Nummer. Als genesen, 3-mal geimpft, das ist der Goldstandard. Mir so kann Corona gar nichts mehr, aber...
Ja, denkst du, ich sag dir jetzt gerade meine Frau hat es gerade zum 2. Mal gehabt, auch 3-mal geimpft, auch schon Corona gehabt im Anfang des Jahres, im März, glaube ich, und jetzt gerade frisch vor kurzem nochmal gehabt, aber beim 2. Mal nicht so doll. Sie hatte auch beim 1. Mal auch ziemlich heftig, also so wie du, nur mit weniger Jammern, aber hatte das auch mit vielen, vielen Sachen und auch danach noch eine ganze Zeit drunter gelitten. Ich hatte es ja übrigens auch und muss sagen, bei mir war es wirklich so, dass ich nicht viel gemerkt habe und gearbeitet habe und ich hatte es 4 Tage, dass ich positiv war und es ging mir echt okay, aber ich habe Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Und
was auch eine Gnade sein kann.
Ja, aber ich sag's dir, es war es nicht wirklich so, das Gemeine war, ich habe die guten Sachen habe ich halt nicht mehr gerochen und nicht mehr geschmeckt. Aber wenn's
gestunken hat, dich selber
habe ich schon noch riechen.
Okay.
Wenn ich wirklich, wenn ich selbst gestunken habe, das habe ich noch gemerkt und ich dachte, wie schön, dass ich mich nicht selber. Nein, aber du hast eklige Gerüche habe ich noch wahrgenommen und auch sowas wie extrem süß oder salzig oder sowas, das habe ich auch geschmeckt, aber die schönen Sachen nicht mehr.
Ich schmecke einfach deutlich weniger. Ich habe manchmal das Gefühl, was ich schmecke, ist eigentlich nur die Erinnerung an den Geschmack, weißt du? Also, dass das Gehirn das die Leerstelle ausfüllt, sozusagen.
Und aber auch eine ganz wichtige Frage, da unterhält man sich ja auch immer drüber, wo hast du es denn bekommen? Weißt du, wo du es gekriegt hast?
Ja.
Hast du eine Ahnung?
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bei der Arbeit bekommen habe, ist sehr hoch. Wir hatten in der Woche davor, in der vorletzten Woche wir haben immer 6 wechselnde Autoren bei der Heute-Show und 3 davon waren am Ende positiv und bei denen werde ich mir das eingefangen haben.
Na, vielen Dank, sage ich da mal. Ja. Da sind aber mal ein paar Kündigungen fällig in nächster Zeit.
Die Vögel sind raus, da kann man ganz sicher sein.
Das ist mal klar. Aber ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass das nur bei der Arbeit ist, weil ich finde es schön, wenn man da so romantische Erinnerungen mit verbinden kann. Ich zum Beispiel hab's mir bei den Simple Minds geholt. Dietmar Wischmeier, unser alter Kollege und Freund, hat es sich bei Sting geholt. Und
also nicht von Kollege, Sting, sondern bei einem Sting-Konzert.
Ich hoffe, dass er bei Sting, also beim Konzert meinte und der nette Kollege Wiebrecht von Radio 1 hat mir erzählt, er hat sich's bei Coldplay geholt. Und ich finde es schön, wenn du musikalische Erinnerungen mit deiner Infektion verbindest. Also wenn du später mal sagst, ach, die Simple Minds, da habe ich mir das erste Mal Corona geholt.
Das ist in jedem Fall schöner, als sagen zu können, man hat mit 6 nerdigen Autoren in einem lichtlosen Zimmer gesessen und deren Luft eingeatmet. Ist die bessere Geschichte eure, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, finde ich schon. So ein bisschen romantisch ist schön. Aber wir müssen auch mal sagen, wir haben echt alle Glück gehabt und können froh sein, dass wir es so gut überstanden haben.
Absolut.
Ich habe ein bisschen Befürchtung davor. Also wir haben es ja jetzt gesehen, dass es wieder richtig losgeht. Und man hat ja auch gesehen in Bayern, Oktoberfest, wie die Zahlen hochgegangen sind und so weiter. Und wenn es so ist, wie es ja eigentlich auch eben im Moment noch ist, wenn du positiv bist, dann gehst du in Quarantäne, bleibst auch weg, um nicht noch weiter das Virus zu verbreiten. da sehe ich die hauptsächliche Gefahr, die ja auch schon im letzten Jahr da war, dass irgendwann keine Leute mehr da sind, um die wichtigen Arbeiten zu erfüllen.
Ja, genau. Das sagt ja auch Drosten. Also die Situation hat sich natürlich geändert, weil du viel mehr milde Verläufe hast. Das ist schon so statistisch. Aber du hast natürlich diese unglaublichen Ausfälle und dann kommt wieder dieses Wort von der kritischen Infrastruktur. Wenn genug Leute die im Krankenhaus arbeiten, bei der Polizei oder beim Fernsehen, also überall, wo das Land am Laufen gehalten wird, wenn da zu viele krank werden, kriegen wir Probleme. Und ich glaube, das verdrängen wir jetzt gerade, was man an Markus Söder wunderbar sehen kann, der einfach darauf beharrt, dass man jetzt auch in Bayern im Innenraum keine Maskenpflicht braucht. Und das Oktoberfest war ein voller Erfolg, sieht das Virus übrigens genauso. Ja, der neulich noch das Team Vernunft leiten wollte.
Team Vernunft, Team Vorsicht.
Genau.
Team Arschlecken.
Und ist jetzt wieder Team Arschlecken, genau.
Ja, das ist echt super. Ja, aber schön. Aber ich meine, das ist ja auch gut, dass du einen Job hast, wo man dich einfach ersetzen kann. Das ist doch auch ein gutes Gefühl. Du kannst das auch öfter noch haben. Ja. Till hat das super gemacht.
Am Freitag. Finde ich auch.
Ne? Hast du denn die Woche da gelitten? Also jetzt so, hast du dann von zu Hause trotzdem noch mitgeschrieben oder hast gesagt, macht ihr es mal alle da ohne euch?
Da hat meine Frau mich dann wiederum auch beschimpft, weil sie gesagt hat, wie blöd bist du denn jetzt auch noch von zu Hause mitzuhelfen, dass es eine tolle Sendung ohne dich wird. Beweis doch mal, wie unabkömmlich du bist. Ich habe natürlich, weil ich ja auch immer auch Autor der Heute-Show bin, habe ich mit dem Morten Kühne, meinem Chefautoren zusammen, habe ich an der Sendung bis Donnerstag noch mitgearbeitet. Und dann ist es aber ein komisches Gefühl, wenn du das siehst, da sitzt dann jemand anders und es geht trotzdem. Jeder ist ersetzbar, Olli. Denk da mal drüber nach. Jeder.
Fuck, das ist jetzt, wirft jetzt eine gewisse Schwermut auf diese Unterhaltung. Das saß jetzt aber richtig.
Ja.
Mal sehen, ob ich nächste Woche noch hier sitze.
Ja, aber ich glaube, dass wir alle kollektiv dieses Thema Personalausfall und was bedeutet das und wie wollen wir das als Gesellschaft stemmen, das verdrängen wir alle zusammen. Ich glaube, da können wir uns ausnahmsweise kaum über Söder erheben. Niemand will darüber im Moment nachdenken, weil so viele andere Sachen gerade scheiße sind, von Ukraine über Inflation bis, weiß ich nicht, wie man seine Heizung noch finanziert im nächsten Jahr. Ich glaube, für Corona ist jetzt einfach kein Platz. Es könnte aber sein, dass das Virus sich den Platz nimmt.
Genau, und das kann wiederkommen. Und ich muss auch einfach sagen, dass ich selber so im Kopf ist es, dass man das so schon, also außer jetzt du, weil du es gerade hattest und ja, ich hier auch, weil meine Frau es jetzt gerade nochmal hatte. Aber ansonsten verdrängt man das auch so aus der eigenen Realität. Ne? Also nachdem, wenn es dann plötzlich keine Pflicht mehr ist, Maske zu tragen, dann weiß man zwar, dass es besser wäre, es vielleicht zu tun, aber trotzdem tut man es dann nicht unbedingt immer. Und ich merke es dann auch, oder jetzt, ich musste mit dem Zug halt jetzt wieder fahren, dass ich dann merkte, ach Mensch, natürlich, du musst ja hier die Maske aufsetzen. Wo habe ich sie denn? Die ist in der Tasche immer, aber dass ich so gar nicht mehr, du hast es dann eben nicht so auf dem Schirm, wenn du weißt, ah, da muss ich jetzt, da ist nicht, hier fühle ich mich eigentlich sicher, da nicht, du bist ja nirgends wirklich sicher.
Ja, und gleichzeitig ist unser Gehirn aber eben nicht für Daueralarm gemacht. Und dann muss man sich jetzt wieder disziplinieren und ich finde auch das Geschiss um die Maske übertrieben. Mir macht es auch keinen Spaß, die auf längeren Strecken zu tragen oder überhaupt in Innenräumen. Aber wenn das Mittel ist, mit dem wir auf andere Einschränkungen verzichten können, so be it. Oder wir machen es so, wie die Querdenker sich das erträumen und werden jetzt zu Schweden und sagen, komm, was soll's, alle, die zu schwach sind, soll's halt erwischen. Das ist ja dieses alte Wikinger-Denken,
was der Schwede durchgezogen hat.
Der Querdenker erwischt es als erstes, das ist ja das Erfreuliche daran, aber weil auch schwachsinnig gemeint ist.
Aber das Schöne, oder das was ich dann immer so bizarr finde, ist, dass du eben dann merkst, dass da eben keine Logik waltet. Also wenn du zum Beispiel im Flugzeug, hast du im Flugzeug die Maskenpflicht bis Oktober ja noch gehabt, dann gehst du aber raus und wirst in einen Bus gezwängt, wo du wirklich so dicht aneinander, Person an Person, da ist aber keine Maskenpflicht mehr und
alle
reißen die Maske ab.
Innere Logik gab es von Anfang an nicht, auch dass man auf dem Weg zum Restauranttisch eine trägt, aber am Tisch selber nicht, weil das Virus das respektiert, wenn man isst. Verstehst du?
Und auch bezahlt.
Ja, beim das Bezahlen ja auch.
Gut, aber gehen wir vielleicht jetzt mal von diesen doch deprimierenden Corona-Themen weg. Und du bist ja jetzt zum Glück wieder negativ, also jedenfalls sagen wir mal Corona-negativ. Und das heißt auch, die Menschen können auch ohne Abstand zum Gerät eigentlich wieder zuhören. Wir müssen keine Angst vor Infektionen haben. Wir sind hier nicht mehr ansteckend heute. Aber wir haben noch ein anderes wichtiges Thema, was in dieser Woche vielleicht an den am einen oder anderen vorbeigerutscht ist, aber wir haben ein grandioses Jubiläum gefeiert und du wirst sofort wissen, worum es geht, wenn du diese Musik hörst. Und da reiten wir doch gemeinsam durch eine brennende Karte jetzt auf das Mikrofon zu.
Ne? Ja, aber wer von uns ist Hoss?
Ja, das ist, da müssen wir uns schlagen. Wir sind zwei Hosse. Das ist ja auch Bonanza mit zwei Hossen. Das ist ein schöner Titel eigentlich, fällt mir gerade dabei ein. Bonanza mit zwei Hossen.
Ja, das ist ein sehr guter Titel für die Folge heute. Den nehmen wir, ist schon notiert.
Den werden wir nehmen.
Ja, es war am 13. Oktober war das richtig. Jubiläum. Zum ersten Mal Bonanza im deutschen Fernsehen. 13. Oktober 1962. Correct. In den USA lief es ja schon seit 59 bis 73.
Und, pass auf, weißt du, was ich auch, das habe ich auch erst jetzt nachgelesen, 1959, und zwar die erste Folge von Bonanza in Amerika lief an meinem Geburtstag, aber 6 Jahre bevor ich geboren wurde.
Wie unheimlich ist das denn?
Am 12. September 59.
Ich bin mir absolut sicher, dass das nichts bedeutet, aber gut, dass du es erzählt hast.
Ich sag Gänsehaut.
Ein Fall für die X-Akten.
Aber das zweite Spannende daran ist, 1962, als das erste Mal Bonanza im deutschen Fernsehen lief, lief es nicht im ZDF, wo wir es eigentlich ja alle kennengelernt haben, sondern, jetzt haltet euch alle fest, im ersten.
Ja, das ist jetzt eine Überraschung, weil es gab ja nur 3 Programme, aber trotzdem.
Ich glaube, zu der Zeit gab es auch nur das erste und es gab auch vor allem nur Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Das stimmt, das dritte gab es wahrscheinlich auch noch gar nicht, hast du recht. Ja, das ZDF hat 1967 übernommen, die ARD ist nach nur 13 Folgen ausgestiegen, weil es ihnen, Achtung, zu brutal war. Sie haben es dann dem ZDF überlassen, das damals schon so viel mutiger und innovativer war als die ARD und diese super brutale Sendung Bonanza auch samstags, glaube ich, aber übertragen hat. Ne,
das war immer Samstag. Das ZDF war und ist einfach ein brutaler Rüpelsender für die jungen Leute. Das muss
Sex
man
und
sagen.
Gewalt, ihr ZDF.
Ja, ist das? Das ist wirklich ne ZDF. Das Z, das steht für Sex und Gewalt.
Aber erklär mir doch bitte nochmal, was die ARD da geritten hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe noch eine sehr lebendige Erinnerung an Bonanza. Also ich habe wirklich, es war das Erste, was ich als Kind geguckt habe. Das war meine früheste Fernseherinnerung, wir sprachen ja schon in diesem Podcast drüber, war Bonanza. Und selbst damals, also brutal, entschuldige mal, das ist ja gerade der Witz bei Bonanza, dass es einfach eine Familienserie ist, die in einem Cowboy-Milieu spielt und ja, vielleicht fällt mal ein Schuss und jemand zieht einen Colt, aber es wird doch alles oder fast alles über Gelaber und Argumente gelöst, im Unterschied zu anderen Western-Serien.
Aber hast du nicht auch die Erinnerung daran, also ich meine, wir haben das ja damals natürlich auch geliebt, ne? Wir müssen ja auch gerade mal sagen, wir beide sind ja auch wirklich große Bonanza-Fans, weil wir damit aufgewachsen sind und das eben zu den aufregendsten und tollsten Serien unserer Kindheit auch gehörte, nicht Jugend, sondern wirklich Kindheit. Aber hattest du das nicht auch, dass Freunde von dir oder so es nicht gucken durften, weil die Eltern sagten, nein, das ist zu brutal? Ich hatte ein paar. Also ich habe es natürlich immer geguckt und mir war es, also mir konnte es gar nicht genug. Ne? Aber die anderen sagten, es gab früher viele sensible Kinder und Eltern vor allem und die sagten, also, wirklich, das war zu brutal.
Also ein Quatsch. Also Kinder haben doch ganz andere Sachen traumatisiert. Wenn in der Rappelkiste Ratz und Rübe den Unterschied zwischen, ich zitiere, Pimmel und Mumu erklärt haben, über Minuten lang Geschlechtsteile beschrieben haben. Da war man traumatisiert als Kind in den frühen 70ern, aber noch nicht von Bonanza.
Ich war traumatisiert. Ich erzähle eine Geschichte, eine wahre Geschichte, wo meine Eltern echt totale Angst hatten. Da bin ich hochgerannt, habe mich in mein Bett geschmissen, habe wirklich geheult wie
und
ein
hast Schrosshund in den Vorhang eingewickelt
und mich ins Kissen reingebissen. Und meine Eltern sind zu mir und sagten, was ist passiert? Ein Unfall? Ist irgendwas Schlimmes? Und ich habe dann schluchzend nach Minuten habe ich dann gesagt, Schweinchen dick kommt nicht mehr.
Richtig,
weil die Absetzung wurde, von Schweinchen
Dick. Die letzte Folge war von Schweinchen Dick, das hat mich traumatisiert.
Genau,
Schweinchen Dick mal abgesetzt wurde. An die Debatte kann ich mich erinnern, das ist eine Debatte über Gewalt in Zeichentrickserien. Das war auch irgendwann in den 70ern, das muss damals gewesen sein. Da wurde mal kurz behauptet, das was bei Trickfilmzeit mit Adelheid, Schweinchen Dick, Tom und Jerry passiert, würde Kinder irgendwie zur Nachahmung animieren, was natürlich von der Forschung dann auch schnell widerlegt wurde. Wobei meine Mutter, die ja Kunstlehrerin war, berichtet, dass im Werkunterricht mal ein Junge einem anderen Jungen mit einem zum Glück nur Holzhammer auf den Kopf gehauen hat. Und als dann alle sich beschwert haben, hat er gesagt, Tom und Jerry gehen doch auch nicht tot. Das bestätigt das so ein bisschen. Okay,
ja,
so ein bisschen.
Bestätigt das. Ich habe Schweinchen dick, aber höchstens von der Optik her versucht zu imitieren. Aber ich habe ansonsten natürlich genau diese, an dieser Diskussion erinnere ich mich auch noch. Und es war wirklich, dass sie sowohl Schweinchen dick wie auch eben alle, vor allem amerikanischen Serien dann erstmal aus dem Programm verbannt haben und dann kam als die etwas ruhigere Variante kam dann wirklich auch Trickfilmzeit mit Adelheid, was ja auch amerikanische Filme sind mit Mr. Magoo und so weiter, aber die eben nicht so Slapstick anarchomäßig drauf waren wie jetzt Tom und Jerry oder Karl der Kojote und so weiter. Und das fand ich auch ganz furchtbar, also weil natürlich du als Kind hast du, also ich habe einen riesen Spaß daran gehabt und ich habe auch nicht von Bonanza ein Gewalttrauma.
Nein, man lernt höchstens, dass oder? Man die Zäune auf der Nordweide reparieren muss oder keine Ahnung, dass Little Joe zu lange schläft und deswegen von Pa einen drüber kriegt. Das sind die Lektionen, die man bei Bonanza lernt. Also.
Und dass man eigentlich zu Hause auch keine Mutter braucht, sondern vielleicht viel lieber einen chinesischen Koch.
Ja, das ist übrigens, jetzt als ich das nochmal gelesen habe in Vorbereitung auf heute, ich hatte das völlig verdrängt, dass Ben Cartwright Witwer war, das wusste ich noch, aber dass er dreimal verwitwet ist und das auch gar nicht erklärt wird, eines glaube ich mal vom Pferd gefallen wird, so beiläufig erzählt, aber
doch, es gibt.
Ja, wird das erklärt, woran die gestorben sind?
Zu jeder eine Folge. Ja, es gibt doch, das wusste ich sogar noch, weil ich habe das zum Teil gesehen und es gibt wirklich zu jeder Frau, die er hatte, eine Folge, wo es so eine Rückblickgeschichte gibt, wie er sie kennengelernt, dann das eine Kind gezeugt hat quasi, also das wird nicht gezeigt, aber darüber geredet, und dann wie er sie verloren hat. Und es war wirklich einmal irgendwie Unfall, Krankheit und Mord oder so wahrscheinlich.
Aber schon eine ziemliche Pechsträhne, oder? Dass du drei Frauen verlierst, drei Söhne bleiben über und dann bist du so eine Männer-WG mit chinesischem Koch. Übrigens, ich glaube auch Hop.
Ja, aber mit Hop Singh ist er glücklich geworden.
Da also Hop Singh spielt ja auch ganz offensichtlich so eine Art Hausfrau-Ersatz, ne? Also wie er die immer alle zusammenfaltet zwischendurch. Die Figur gäbe es heute wahrscheinlich so nicht mehr in einer Serie, denke ich mal.
Nee, auch nicht mit dem lustigen Splachfehl.
Schweineblaten.
Da immer war. Schweineblaten. Mit Leis. Ja, da hat, aber das ist, das, also so schlimm das ist, da hat man dann drüber gelacht damals und man hat das so in den Kopf mit übernommen. Also dieser L-Sprachfehler bei Chinesen, wie lange, der hält sich doch bis heute noch genauso und immer noch hört man doch ältere Menschen, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, die irgendwie beim Chinesen dann versuchen, den Witz.
Nein, das gibt's nicht wirklich noch.
Doch, habe ich noch gehört.
Aber ich meine, wenn man an Bonanza und Hop Singh denkt, muss man ja sagen, für die Zeit muss man ja immerhin dankbar sein, dass er von einem asiatischen Schauspieler gespielt wurde, weil damals, wie du dich erinnerst, hat auch Christopher Lee Dr. Fu Manchu gespielt. Das war ganz normal.
Natürlich.
Herbert Lom, alle möglichen Leute durften Chinesen spielen.
John Wayne hat Genghis Khan gespielt.
Stimmt.
Ja, also das nur, da können wir froh sein, dass nicht John Wayne den chinesischen Koch gespielt
und
hat.
Und weißt du denn, was der chinesische Kochdarsteller, wen der vorher gespielt hat? Du weißt doch alles.
Nee.
Der war in den Charlie Chan natürlich, Charlie Chan hieß doch diese. Charlie da war Chan er Sohn Film. Nummer eins.
Sohn Nummer eins. Mhm. Charlie Chan habe ich auch sehr gerne gesehen. Das waren, also man hat ja früher alles gesehen, was es irgendwie gab. Aber das waren ja immer so Whodunit-Krimis der ganz alten Schule in Schwarz-Weiß mit dem chinesischen Ermittler Charlie Chan, der in einem weißen Anzug und einem so einen langen asiatischen Schnauzbart, der so runterhing, rumging und immer ganz viele Söhne hatte und seine Söhne immer nur nicht mit Namen, sondern mit Nummern anredet.
Und Nummer eins war Victor Sen Yang, der auch Hop Singh dann auf der Ponderosa geben durfte.
Geil. Mhm. Und wie du eben schon sagtest, im Grunde war es eine Family Soap, also wo es eigentlich immer um Familien ging. Und es war auch, wenn wir jetzt mal sehen, und das ist etwas vielleicht auch nochmal, wenn wir gerade über die Querdenker und andere netten Leute gesprochen haben, die sich immer aufregen, wie gut die frühere Zeit war und dass man da noch alles sagen und machen durfte. Also Bonanza, das, was bestimmt auch oft ja genannt wird, genauso wie übrigens auch die Winnetou-Filme, war ja das Paradebeispiel für Woke. Also was man heute zusammen, weil da war alles politisch extrem korrekt.
Ja, also die es gibt da natürlich Leerstellen. Die Cartwrights haben sich dann für den nahe wohnenden Indianerstamm, ich glaube es waren die Paiute-Indianer, eingesetzt und auch für andere Minderheiten. Gleichzeitig wurde aber die Frage, wo genau sie ihre Riesen-Ranch, von der sie keinen Meter jemals an irgendeinen abgeben wollten, wo sie die her hatten, das wurde so ein bisschen zur Seite gelassen.
Die haben sie fair mit Glasperlen und Bohnen bezahlt damals, glaube ich. Da waren die schon immer sehr fair. Nein, aber es war schon so in den Grenzen, die damals möglich waren, sagen wir es mal so, war es absolute Korrektheit und Wokeness. Und es war eben genau dieser Versuch, den Menschen sagen, schaut mal, ihr könnt auch miteinander leben, ohne aufeinander zu schießen, euch in Social Media zu beschimpfen oder auf die Fresse zu hauen im Saloon. Das war eben eigentlich schon damals die Botschaft. Es gab immer fast in jeder Folge eine moralische Botschaft, und so richtig richtige, sag ich mal, Action- oder Entertainment-Folgen waren
also sehr, sehr, sehr schlimmsten. Am schlimmsten waren die Folgen, die in entweder Virginia City oder Carson City gespielt haben, wo dann entweder wieder Little Joe oder Hoss sich in irgendeine Frau verliebt haben und du wusstest schon, entweder geht die mit einem anderen weg oder sie stirbt. Es gab auch ganze Folgen, wo irgendwie, es war immer so wahnsinnig betulich und niedlich. Ich habe neulich eine Wiederholung gesehen von einer Folge, wo Hoss an einem Pfannkuchen-Ess-Wettbewerb teilnimmt. Das war schon das dramaturgische Highlight. Und was für mich die eigentliche Botschaft von Bonanza ist, das würde ich auch allen jungen Menschen draußen im Land sagen, zieht rechtzeitig zu Hause aus. Weil wenn man zu Hause bleibt, dann muss man sich auch weiter wie ein Kind behandeln lassen. Kennst du diese ganzen Folgen? Ich habe es eben schon gesagt, wo Little Joe es wagt, mal länger zu schlafen, weil er die Nacht gepokert hat. Dann wird immer Hoss in sein Zimmer geschickt und müsste ihm irgendwie Wasser ins Gesicht schütten. Und du denkst, ey, der Typ ist 27 oder so. Warum habt ihr Schiss vor Paar? Was stimmt nicht mit euch? Was ist da schiefgelaufen? Ihr müsst alle zum Therapeuten.
Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Beispiel davon, wie man wirklich lernen sollte, auf eigenen Füßen zu stehen und lieber selber die Rinder irgendwo hinzutreiben, als immer noch. Ne? Aber solange du die Stiefel
unter dem Tisch vom Paar hast.
Die Sporen noch hast, ne, dann musst du dich auch.
Deswegen ist wahrscheinlich Adam Colonel Roberts ausgezogen aus der Serie. Ne, der tatsächlich war dem das irgendwie zu doof. Er sah sich als eher intellektueller Schauspieler. Der ist doch der Einzige, der nicht lacht in der brennenden Landkarte. Alle anderen stützen sich auf ihr Pferd und lachen.
Richtig.
Adam guckt ganz ernst.
Und meistens schwarz trägt. Meistens schwarz.
Ein Existenzialist.
Trägt, ne? So hat er. Der hatte immer so einen Touch und der auch irgendwie immer so ein bisschen mal Gedichte zitiert hat und immer und belesen war, der gelesen hat. Und wie ich auch hier gelesen habe, er war auch derjenige, der Architektur irgendwie studiert hat und der die Ponderosa gebaut hat.
Ja, die Ponderosa.
Und
die Ponderosa war ja, wenn man sich die Wiederholungen heute mit dem Abstand von 40 Jahren anguckt, war ja doch fast komplett aufgemalt. Die haben ja fast alles im Studio gedreht und am schlimmsten sieht die Landschaft durch das Fenster bei den Innenshots aus. Es ist wirklich, als wenn es ein Achtjähriger mit Wachsmalstiften gemalt hätte. Es ist so schlecht.
Hat auch wahrscheinlich. Hat auch. Und es war aber auch ein Raumwunder, weil da, also wie sie da alle, es war eigentlich eine ziemlich kleine Hütte, wenn man die immer so gesehen hat, und wie sie da alle aber doch dann irgendwie unter einem Dach waren, das hat dann ja doch schon.
Ich habe jedenfalls noch was Spannendes erfahren über Hoss. Das wusste ich auch überhaupt nicht. Auch nur wegen heute habe ich mir nochmal angeguckt, was aus den Schauspielern, die ja alle schon tot sind, in ihren letzten Jahren so geworden ist. Und Dan Blocker, der Darsteller von Hoss, ist ja relativ früh gestorben bei einer Gallenblasen-OP. Relativ harmloser Eingriff, aber ist danach gestorben. Und das war ja dann auch fast das Ende der Serie. Die haben dann noch eine Staffel ohne ihn gemacht, aber es war einfach nicht mehr das Richtige. Was ich nicht wusste, war Dan Blocker, man ist ja auch so doof, dass man, so wie Leute wahrscheinlich immer den Klaus-Jürgen Wusso nach medizinischen Tipps gefragt haben, weil er Professor Brinkmann war, habe ich natürlich immer angenommen, Dan Blocker ist bestimmt auch mehr so ein gutmütiger Simpel, aber der ist tatsächlich der intellektuellste von diesen ganzen Cartwright-Jungs und ist zum Beispiel aus Protest gegen den Vietnamkrieg mit seinen Kindern und seiner Frau noch kurz vor seinem Tod in die Schweiz ausgewandert, weil ihm das so peinlich war.
Ja, das habe ich auch noch gelesen. Das hat mich auch total verblüfft. Das ist echt ein Hammer. Und man denkt das gar
nicht. Das ist doch der Simpel aus der Runde, weißt du?
Das war immer der Simpel, dann nimmt man ihn auch für so ein bisschen doof irgendwie wahr. Ne? Und Hoss, was ja übrigens, habe ich auch nicht gewusst, aus dem Schwedischen kommt und groß und freundlich
bedeutet. Ja.
Und Hoss, der eigentlich Eric hieß.
Das war nur ein Spitzname, das wusste ich auch nicht. Schau an.
Das war nur ein Spitzname.
Aber war es bei dir nicht auch so, dass du dich im Laufe deiner, wir reden jetzt wirklich von Kindheit, nicht von Jugend, damit man nicht denkt, wir hätten irgendwie ganz furchtbare Zeit gehabt. Irgendwann hat man gemerkt, Bonanza, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Fandst du nicht auch Rauchende Colts dann doch die prickelndere Serie im Vergleich?
Ich weiß es nicht. Also ich hatte immer ein wirklich, das mein Herz hat hauptsächlich für Bonanza geschlagen. Es war mir aber dann oft doch zu
das
zugig.
Meine ich.
Also
ja.
Das muss ich schon sagen. Ich habe dann doch immer mich sehr gefreut, wenn eine Folge mal wieder ein bisschen spannend war oder wirklich lustig, wenn es eine Hoss-Folge war. Aber ich habe auch mal wieder ein paar alte Folgen geguckt und dann hatte ich eine Folge zum Beispiel mit Adam, der sich in eine Lehrerin verliebt hat und dann die ganze Zeit mit als Lehrer arbeitet mit irgendeiner rotzlöffigen,
woran ist die Frau dann gestorben?
Schulklasse und so. Ach, was weiß ich, wahrscheinlich irgendwie hat er einer eine Papierkugel in den Hinterkopf geworfen im Matheunterricht oder so, ich weiß nicht. Aber auch, ja, gestorben oder musste wegziehen oder die meisten sind ja dann gestorben, Krankheit oder erschossen. Aber hier war es eben nur, die war auch so tranig und das waren so viele Folgen. Aber bei Rauchende Colts, wenn wir da gerade mal bei sind, was mich bei Rauchende Colts genervt hat, war, muss ich dann doch immer sagen, Marshall McDillon, den konnte ich nie wirklich
James Arness, ja.
Also ich kann es nicht verstehen. Ich fand, der war als Schauspieler sowas von aus.
Der hatte weniger Gesichtsausdrücke als Lex Barker, das stimmt.
Ja, aber eine unfassbare Rübennase.
Wie oberflächlich bist du denn? Es war aber ein sehr guter Marshall.
Ja, ich bin so.
War ein sehr guter Marshall. Was der für eine Nase hat, ist doch scheißegal.
Ach, aber doch nicht mit so einer Nase. Du kannst doch nicht mit so einer Nase, kannst du doch nicht Marshall sein und Dodge City.
Nein, du hast ja recht, die Figur Matt Dillon, also der Marshall von... den man ja auch schon im Vorspann als ersten...
War es Dodge City?
Dodge City, genau. Der war jetzt auch nicht so eine prickelnde Figur, aber Rauchende Colts war irgendwie gerade in den späteren Staffeln so ein bisschen dreckiger, ein Hauch, also keine Western-Serie war jemals realistisch, ja, das muss man jetzt immer dazu sagen, mit amerikanischer Geschichte hat das sowieso nichts zu tun, bevor jetzt auch hier wieder was aus der Woken-Ecke kommt, aber die Serie war ein bisschen härter, ein bisschen dreckiger. Ich mochte Festus sehr gerne, als Kind wohlgemerkt.
Festus hat's rausgerissen. Der war der einzige wirklich spannende, witzige Charakter, der auch irgendwie Charakter war, auch der Doc und Miss Kitty.
Newley oder so, wie der andere heißt, der andere Hilfs-Sheriff.
Ja, die waren, also ich fand, da war einfach die Besetzung, hat mich nicht gerissen. Und auch der, eben Matt Dillon, der dann ja immer in diesem John Wayne Gedächtnis-Look rumgelaufen ist, weil mit dem rosa Hemd, der hatte dann ja auch später hauptsächlich das immer gleiche rosa Hemd und diese irgendwie so leicht diarrhoefarbene braune Schweinslederweste dazu. Aber den konnte ich.
Du weißt, ich habe im Gegensatz zu dir nicht so sehr auf Nasen und modische Aspekte und wie schick die Figuren angezogen sind geachtet, sondern ich habe mich über die Plots gefreut, die ein bisschen erwachsener, ein bisschen böser waren und es gab immer eine amtliche Schießerei am Ende mit Toten und das ist ja ein bisschen auch der Grund, warum ich in Western gucke, doch nicht um bei einem Pfannkuchenwettbewerb dabei zu sein.
Ja, das heißt aber, da ist ja auch Rauchende Colts eben da, ne? Gunsmoke, wie es im Original hieß.
Sagt der Sprecher.
Da muss es dann ja auch mal knallen. Ja.
Übrigens auch eine fantastische Titelmelodie. Also auch eine meiner absoluten Lieblingstitelmelodien. Die beste allerdings finde ich immer noch The Virginian, also Leute von der Shiloh Ranch. Das ist die beste.
Leute von der Shiloh Ranch. Auch das, da muss ich sagen, zum Beispiel jetzt nach Bonanza wäre ich als meine zweite Lieblingsserie, würde ich dann die Leute von der Shiloh Ranch nehmen. Die habe ich sehr gemocht, weil ich mochte sehr den namenlosen Virginian, dessen Namen man ja nie erfährt, mit seinem knallroten Hemd und der schwarzen
Weste. Sag mal, wie hast du denn Western geguckt? Hast du dir nur aufgeschrieben, wer was anhatte oder was?
Wer was anzieht, natürlich. Und ich habe das dann nachgespielt zu Hause. Und aber vor allem war ich ein Riesenfan von Trampas.
Ja. Doc McClure.
Fand ich geil. Doc McClure. Den fand ich richtig geil und der hat mir gefallen und die Leute von der Shiloh Ranch fand ich da schon gut, obwohl man dadurch auch, dass die Folgen durchgemixt wurden und die waren auch immer stark gekürzt, weil die waren im Original, glaube ich, 75 Minuten und in Deutschland immer nur so knapp unter 60. Und ich nie verstanden habe, weil die in den Staffeln mehrfach wechselten. Da war zum Beispiel Stuart Granger war mal der Besitzer der Shiloh Ranch eine Zeit lang. Und dann war es wieder wer anders und das hat mich immer ein bisschen durcheinander gebracht. Aber Shiloh Ranch fand ich sehr, sehr gut und auch ein geiles Musikthema. Ja. Aber halt, wo wir gerade bei dem Thema Musikthema sind, ich habe hier was für dich vorbereitet und du musst mir sagen, von welcher Serie ist das Thema? Das bitte Titel 6 möchte ich jetzt hier einmal eingespielt haben, sage ich in die Technik. Das ist jetzt die 1-Million-Frage.
Also es ist keine der Serien, die wir schon besprochen haben. Es ist auch nicht High Chaparral.
Ja, wenn du mir das beantwortest.
Tintin, ich habe keine Ahnung.
Zahlt dir die ARD-Audiothek 1 Million, das habe ich jetzt geklärt. Du darfst aber jetzt nur eine
Antwort. Es ist eine Western-Serie.
Ja.
Westlich von Santa Fe, sage ich.
So, schade, du hättest reich sein können.
Was ist es denn?
Jetzt halte ich fest. Bonanza.
Okay.
Ja, und jetzt, ich sehe, ich spüre, wie dir wirklich alles aus dem, deine Gesichtszüge entgleiten. Das ist, und auch das habe ich jetzt nur durch die Recherche herausgefunden. Es hat mich total geschockt. Dieses Thema war viele Jahre in Amerika am Ende das Bonanza-Thema.
Die Idioten.
Nein, der Anfang, die Vollidioten haben haben drei Staffeln oder vier Staffeln am Ende, bis auf die letzte, die 14., da haben sie dann wieder Bonanza, das Originalthema genommen, hatten sie dieses Thema. Und da gab es auch zwar immer noch die brennende Karte am Anfang, aber danach sind sie nicht so, wie wir es gewohnt waren und wie wir es alle geliebt haben, auf die Kamera zugeritten, um uns zu begrüßen, sondern da gab es dann so ganz billig beschissene Actionaufnahmen, also Bewegtbildaufnahmen, die eingefroren und dann künstlich eingefärbt wurden und dann der Name. Da siehst du zum Beispiel Ben Cartwright, wie er ein Kälbchen aus dem Stall trägt. Und Hoss, wie er einen Wagen aufrichtet und Little Joe, wie er irgendwie aus dem Fenster springt oder so. Ganz beschissen. Für alle mal als Tipp, müsst ihr bei YouTube, müsst mal ein bisschen suchen. Das ist dann immer Theme 2 oder 7 oder 8. Aber wie schockierend ist das und wie klar ist es, dass da die Serie dann doch dem Untergang geweiht war, wenn du eins der besten Themen der Western-Serienwelt hast und das dann in die Tonne trittst für die Kacke, die wir eben gehört haben, oder?
Ich bin einfach zu schockiert, um was sagen zu können. Also ich bin einfach jetzt auch emotional so am Boden, dass ich gar nicht weiß, was ich zu diesem Irrsinn...
Habe ich dich mit getroffen, absolut. Ne?
Ja, ich wusste das. Ich bin natürlich auch noch ein bisschen angeschlagen durch Covid, aber das ist jetzt eigentlich der viel schlimmere Tiefschlag diese Woche.
Und auch am Ende, wenn man das, da habe ich auch nochmal geguckt, wie die Serie eigentlich dann so zu Ende ging, nachdem sie die ersten Jahre halt wirklich einen Mega-Erfolg hatten, dann war der erste Break war, dass ja eben Adam nach 6 Staffeln ausgestiegen ist, Pernell Roberts, was man ihm auch immer übel genommen hat, also weil er hat ja nicht nur eine Serie verlassen, er hat ja die Familie verlassen.
Ja klar,
verlassen.
Seine Brüder beim Vater zurückgelassen, was für eine Schweinerei.
Ja, ekelhaft. Deswegen ist aus ihm nie wieder richtig was geworden. Später noch Trapper
John. Auch sehr erfolgreich.
Mit Halbglatze. Ja, aber trotzdem nicht das, was er gedacht hat, weil er viele, viele Jahre brauchte, bis die Menschen.
Vor allem hat er nicht die Ranch geerbt, ne?
Ja, selber schuld. Schön blöd, ne? Ja, so. Und dann ist es eher später, kam dann Candy dazu.
Ja. Ja, natürlich.
Wenn du dich noch an Candy erinnerst, der. Übrigens, nur wo wir über Klamotten, du ja so gerne darüber sprichst, der hat fast die gleichen Klamotten immer trug wie später der Virginian. Der hatte auch immer ein rotes Hemd und eine schwarze Weste. Interessiert bestimmt. Und dann war Candy halt eine ganze Zeit da, ist aber die letzten Staffeln, nämlich die 12 und 13, war er dann auch wieder weg, weil es Streit ums Gehalt gab. Er wollte genauso viel Geld wie die anderen.
Er war doch bekommen. Kein Cartwright, was denkt er denn, wer er ist?
Ja, eben. Ja, aber er dachte, er hätte sich so diesen Adoptivstatus erarbeitet, hatte aber nicht, dann ist er ausgestiegen, kam aber in der allerletzten Staffel nach dem Tode von Dan Blocker und Hoss nochmal zurück, weil sie nichts hatten und in den letzten 3 oder 4 Jahren gab es auch noch so ein kleines Blag, so einen kleinen zwangsadoptierten Neffen.
Das war ja damals auch der Anfang vom Ende bei Enterprise Next Generation, als sie dieses nervige Kind da hatten, das hassen die Fans.
Es geht nie gut. Keiner will nervige Kinder in irgendwie erwachsenen Serien oder Filmen.
Aber wie schön, dass du jetzt auch diesen Sack voll Nerdwissen noch losgeworden bist. Das tut dir, wie es jetzt dem Hörer hilft, weiß ich nicht. Aber für dich ist es in jedem Fall eine gute Sache. Lass uns abschließend nochmal klären.
In der letzten Staffel wollte ich dann nur noch damit sagen, da kam die Musik nochmal zurück. Und auch das habe ich dir vorbereitet. Das musst du nicht einmal hören. Okay. Titel 5, da haben sie dann aber gedacht, wir holen das Originalthema wieder, aber machen das auf Speed. So, und das ist Titel 5, den hören wir jetzt mal. Das ist die letzte Staffel Bonanza.
Ja, Ecstasy.
Da haben sie die einfach mal auf doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Aber da konnte auch keiner mehr auf die Kamera zureiten. Da wären sie alle gestürzt, da waren das immer noch diese Kack-Bilder. Aber schaut euch das mal an, die Geschichte des Bonanza-Vorspanns. Das ist
eine Geschichte voller Missverständnisse. Aber schön, dass wir sie mal ein bisschen ausführlicher erzählt haben. Was würdest du abschließend sagen, warum haben wir so gerne Western geguckt? Man sagt immer, wir hatten ja nichts, aber ich habe sie wirklich gerne geguckt.
Ich habe sie gerne geguckt. Ich fand, also einerseits ist es wirklich der Punkt Spannung gewesen, was man zu der Zeit, zu unserer Kindheit wirklich im Fernsehen ja doch oft vermisst hat. Und Ja, und bei Bonanza, wie gesagt, war es schon so ein bisschen dieses Familienfeeling. Also hättest du nicht auch gerne auf der Ponderosa gewohnt?
Ja, also und lieber da als in Hasewinkel bei Gütersloh, natürlich, wenn das die Alternativen gewesen wären.
Oder in
wären.
Engelbostel, ja. Wie ich.
Und dann hättest du auch ja, nicht die Empfehlung Schifffahrtskaufmann bekommen, sondern, weiß ich nicht, Santa Fe Postkutschen. Heini oder so, ne? Ja. Man hätte ganz andere so Möglichkeiten gehabt als in unserer trostlosen Realität. Und du hast natürlich recht, wir waren dann damals noch zu jung, um sowas wie Straßenbahn San Francisco gucken zu dürfen. Das war dann zu spät und wirklich zu gewalttätig. Und dann war der Western wahrscheinlich auch so eine Ersatzhandlung. Das kann auch sein.
Ja, und es war halt doch so eine Traumwelt. Also da wusste man schon, die ist nicht mehr so und die ist so ein bisschen wie so eine Märchenwelt. Also in der war alles möglich, ne? Und das war erstmal nur auch deswegen faszinierend. Also es war ähnlich wie Raumschiff Enterprise, wo man auch wusste, okay, die Geschichten, die sollen uns zwar vielleicht wohl was sagen, aber es ist sehr spannend und das hat nichts mit unserer Realität
zu tun. Das ist bei Science Fiction ja auch relativ selbsterklärend, dass es nichts mit unserer Realität zu tun hat. Bei Western kommt dann ja heute immer der Vorwurf, dass das halt irgendwie die amerikanische Geschichte so verklären würde. Und da ist sicherlich eine Menge dran. Gleichzeitig war man sich, glaube ich, auch schon als relativ junger Mensch klar, dass es eigentlich mehr eine Märchen-Fantasy-Welt der echten Realität im amerikanischen Westen gewesen ist. Oder hast du das wie ein Geschichtsseminar geguckt?
Nein. Auf gar keinen Fall. Und ich denke auch, wenn du dir jetzt mal vorstellst, also wenn du jetzt die realistischere Variante wählen würdest und so etwas wie ja. Deadwood oder Hell on Wheels gucken würdest, die jetzt auch nur fiktive Geschichten sind, aber die ja trotzdem zumindest realistischer zeigen, wie es damals aussah. Nämlich nicht so sauber und geleckt wie bei den Cartwrights und kein Blut und keine Gewalt und so weiter, sondern eigentlich doch dreckig, brutal.
Also gerade Deadwood kann man wirklich nur jedem empfehlen, ja. Der zumindest sich ein bisschen interessiert für diese Epoche oder auch für das Genre, weil man da eben sieht, was dann auch möglich ist. Also das ist ja nun auch eine Serie, die liegt schon eine Weile zurück. Sie haben dann einmal nochmal diesen 90-Minüter hinterhergeschoben bei HBO, ja. Aber eigentlich ist es ja eine abgeschlossene Serie, die leider dann nach 3 Staffeln auch nicht fortgesetzt wurde aus Geldmangel. Aber das ist so toll zu sehen, weil es wird einfach so der Westen als eine Phase des komplett entfesselten Kapitalismus, aber ohne Regeln und ohne einen Staat, der irgendwie eingreifen kann. Und das macht echt Riesenspaß.
Genau, ohne Regeln, ohne Hoffnung, ohne Moral und das dann wirklich in sehr dreckig. Aber auch da möchte ich mir jetzt zum Beispiel aber nicht vorstellen, wenn ich das als 6- oder 7-Jährige.
Nein, das wäre auch sprachlich ein Problem, weil so virtuos ist das, ist das F-Wort, wie die Amerikaner sagen, nie wieder benutzt worden. Also alleine diese Figur des Swearingen, des Saloonbesitzers, der ist ja so der Antagonist von Seth Bullock, dem Sheriff da in dem Ort. Also die Monologe von dem sind einfach wirklich der absolute Wahnsinn. Das macht echt Riesenspaß.
Und zwar die, nicht nur das F-Wort, sondern eigentlich die F-Worte. Also alle F-Worte von Icken bis Otze wird da ja alles in völliger, also in so einer, mit so einer Kreativität und
also auch sehr viel benutzt. Cocksucking und so.
Kommt selbst
ich würde es auch nicht mit meinen Kindern gucken, wenn die noch kleiner sind, es sei denn, sie sollen schnell Englisch lernen. Alltagsenglisch, dann kann man es machen.
Alltagsenglisch. Und du willst sie vielleicht sehr früh auch verstören. Sie sind dir einfach zu fröhlich, deine Kinder. Dann sagst du auch, pass auf, wir gucken mal eine Staffel Deadwood zusammen.
Aber es ist doch schön, dass das Western-Genre, von dem man immer sagt, dass es tot ist, dann mit sowas wie Deadwood zurückkommt. Ich habe gerade nur als Trailer gesehen, dass Amazon Prime auch eine Western-Serie im November startet. The English heißt das. Ich kann auch nicht viel über den Inhalt sagen, nur der Trailer ist ganz vielversprechend mit Emily Blunt. Also es heißt immer, Western gibt es nicht mehr, aber das stimmt gar nicht. Es kommen sowohl im Kino als auch im Fernsehen immer mal wieder kleine Versuche, das Genre zurückzuholen, was ich fantastisch finde.
Ich auch, weil ich auch ein riesen Western-Fan bin und es auch wirklich von den Serien, wir haben es ja eben schon genannt, es gibt da viele, die zwischendurch mal wieder aufgeploppt sind. Auch The Sun mit Pierce Brosnan fand ich zum Beispiel recht spannend. Yellowstone habe ich noch nicht gesehen.
Ja, mit Kevin da bin ich nicht so ein Fan. Ich weiß, viele Leute mögen das. Das ist mir ein bisschen zu nah an, so wie ich Dallas in Erinnerung habe, weißt du? Also das spielt ja auch in der Jetztzeit und da geht's halt um so eine Familie, die auch ihre riesige Ranch verteidigt gegen böse Städter. Und da sind auch gute Schauspieler dabei, aber die Plots sind mir doch, gerade weil die Söhne immer so um die Gunst des Vaters kämpfen, sind mir die Plots ein bisschen zu Dallas und Denver-mäßig, also.
Also auch sehr soapig, wieder soapig, so ein bisschen. Ja, das ist immer das Problem, was du dann da auch häufig hast. Aber es gibt wirklich viele, viele tolle Sachen oder auch so Mixgeschichten wie Firefly, was eigentlich eine Science-Fiction-Western-Serie ist, was man auch gucken kann. Also es gibt ganz viel und das ist eben erfreulich. Der Western, der lebt noch weiter und da gibt es viel. Aber diese, sag ich mal, naive, kindliche Western-Welt, die uns damals mit Bonanza gezeigt wurde und Gemo, die ist im Grunde vorbei. Das werden wir nicht mehr haben und ist, glaube ich, aber auch ganz gut so. Sind schöne Erinnerungen, die wir damit verbinden, aber ich glaube, sowas wie Bonanza in der Art könntest du heute nicht wieder auflegen, leben. Und wenn du das jetzt heute versuchen würdest, dann müsstest du es eben realistisch machen. Damit würdest du aber den kompletten Charme der damaligen Zeit, also diese gewisse Albernheit, die das eben mit sich führte, müsstest du dann verlassen und dann wäre es halt nicht mehr Bonanza und dann wäre es
also
halt
die Retrowelle. Die Retrowelle ist ja im Fernsehen wegen der anhaltenden Ideenlosigkeit nicht aufzuhalten. Aber dass Bonanza zurückkommt, würde mich auch, also da würde ich mich fast festlegen, das wird nicht passieren. Und wenn, müsste es natürlich eine alleinerziehende Mutter mit 3 Töchtern sein, sonst geht's gar nicht.
Richtig. Und deswegen sagen wir jetzt mal an dieser Stelle, wir reiten jetzt gemeinsam in den Sonnenuntergang.
Gute Idee.
Was meinst du? Wollen wir den Sattel auflegen und noch einmal in die Kamera oder ins Mikrofon schauen und die Hand an den Hut, an die Hutkappe
und sagen, nehmen. Ma'am.
Und so ein Ma'am, ein imaginäres Ma'am.
Denn das war die Corona-Bonanza-Folge unseres Podcasts und wahrscheinlich die nerdigste Folge, die wir je gemacht haben.
Die wir bisher je gemacht haben, in quasi Quarantäne auf der Ponderosa, haben wir jetzt so ein bisschen gehabt. Und ich würde sagen, wir reiten jetzt, wie eben versprochen, in den Sonnenuntergang und hören dabei, beim Fortreiten, hören wir nochmal das Bonanza-Thema, aber gesungen von Ben Cartwright himself.
Long Green. Auf Deutsch die Stimme, wie heißt der Mann? Wer ist der Synchronsprecher von Long Green? Friedrich Schütter.
Ja, sag's doch. Natürlich, wusste ich doch. Na? Und es gibt auch eine deutsche Version des Bonanza-Liedes von Ralf Paulus.
Genau, und die musste ich mit Götz Alsmann bei Zimmerfrei singen und das war ganz schlimm für alle Beteiligten.
Ja, ich habe sie zweimal in der Mattscheibe parodiert. Auch das ist ein kleiner Tipp zum Nachhören für zu Hause. Wir verabschieden uns jetzt aber mit Lorne Green alias Ben Cartwright oder später auch Adama in Kampfstern Galactica. Persönlich und sagen Tschüss und wer möchte, darf zu Hause mitsingen.
So long.
Genau. So long, howdy, bis bald.
We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold, Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, Cartwright is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West, we're living in the best bonanza. The friendliest, whitest, lovingest band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. 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 Bonanza.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, produziert von Radio 1.